hat uns durch einen spannenden Tag begleitet. Es ist um Wirkung gegangen an diesem Tag. Und wir haben, jetzt habe ich ziemlich viel Feedback auf meine Predigt, aber wenn es niemand stört, kannst du es schon so lassen. Es ist um Wirkung gegangen. Und zwar haben wir im Vorfeld zu dem Treffen Kontaktgeschichten gesammelt, sogenannte. Also, wir sind der Frage nachgegangen, wie wirken wir als Heilsarmee in den Begegnungen oder eben im Kontakt mit Menschen und was wirkt das zurück auf uns? Eine Geschichte, die Philipp Mann erteilt hat, haben wir dann ein bisschen näher angeschaut. Er hat nämlich einen Geschäftsmann eingeladen gehabt zum Mittag, wo wir hier Food Festival hatten, in der Heilsarmee im September. Und dieser Mann war eigentlich eines der Hauptelemente von einem Anlass, den Philipp im Herbst im Laden vorher durchgeführt hat. Und dass sie daher zum Essen gekommen sind, das hat ja noch das zweite Food Festival im Dorf dann an dem Tag, ist eher spontan von Gott geschenkt gewesen, wie der Philipp erzählt hat. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass er auch gesagt hat, er hätte schon irgendwie noch leichte Anregung gemacht, dass man auch in die Heilsarmee. Und der Geschäftsmann hat er dann mitgenommen und der hat die Atmosphäre hier unter uns Heilsarmee-Leute am Tisch sehr genossen. Er hat sich super aufgenommen gefühlt und es hat sich eine schöne Tischrunde ergeben. Und die Begegnung, die hat allerhöchstens eine Stunde gedauert. Im Zusammenhang mit diesem Erlebnis haben wir dann verschiedene Bibelgeschichten gefunden, wo wie Jesus eben den Menschen gerade im Alltag ihnen begegnet. Er nimmt sich Zeit. In vielen von diesen Berichten geht es eben ums Essen und Gastfreundschaft, so wie es der Hans-Jörg uns schon geschildert hat. Essen ist ein Generationen- und auch milieuübergreifendes Ereignis. In den Berichten zu der Essensvermehrung im Neuen Testament zeigt denn Jesus auch, dass ihm, so haben wir herausgefunden in der Retrette, dass ihm das Bedürfnis von den Menschen eben nicht egal ist, gerade zu essen. Und dann später, in der Apostelgeschichte, sieht man die Offenheit der ersten Christen wieder. Und viel, was passiert in der Apostelgeschichte, passiert in den Häusern. Also sozusagen um einen Tisch herum. In diesem Umfeld kommen regelmässig neue Menschen zum Glauben und auch zu der Gemeinde dazu. Anschliessend haben wir uns dann Gedanken darüber gemacht, wie wir so eine Erfahrung, wie sie Philipp mit uns teilt hat, in unseren Alltag mitnehmen können. Unser Chor, haben wir gemerkt, kann Gastfreundschaft. Was aus diesen Geschichten herausragt, die wir erzählt haben, ist sehr oft eben Gastfreundschaft gewesen. Auch aus der Bibel heraus. Immer wieder. Und unser Chor kann das. Die Leute kommen zum Beispiel gerne Cafeteria, ja kein Wunder bei diesen Köchen und Tortenbäcken. Menschen, die mit dem christlichen Glauben vielleicht noch wenig am Hut haben und Gott nur vom Gehören sagen können, dürfen hier auch heilige Atmosphäre erleben. Etwas, was Gott schenkt und nicht wir produzieren in der Küche. Schliesslich hat dann jemand spontan vorgeschlagen, ja, man könnte ja noch Predigreihe machen zum gemeinsamen Essen. Ob da im Chor, ob in der Cafeteria oder auch daheim. Und ja, was jetzt die Predigreihe angeht, weiss ich jetzt wirklich noch nicht genau, ob es eine daraus gibt. Oder ob sie uns an den gewünschten Ort bringt. Es war ein cooler, spontaner Gedanke gewesen, von jemandem mit der Waldhütte und darüber zu predigen, was Essen im Licht von der Bibel oder aus geistlicher Sicht bedeutet. Wir werden es sehen, woher das führt. Es ist noch ein bisschen schwammig, aber wir können ja mal probieren. Und dann ist die letzte Woche, die klassische Bibelstelle. Oh, Achtung, jetzt habe ich noch das Gerät lassen. Merci. Also da dahinter jetzt hier das Zeug. Oh, das ist das Falsche. So. Dann habe ich dann irgendwann die Woche die klassische Bibelstelle gesehen, die wir hier haben oder auch auf den Notizen haben. Sie hat sich so fast, sie hat sich nicht aufgedrängt, aber sie hat sich irgendwie wirklich voll so, ich habe es gemerkt, wie sie sich so in meine Gedanken geschoben hat. Und wir können die vielleicht mal lesen, das ist in einer neueren Übersetzung, so ein bisschen vom Wortsinn her, ein bisschen näher dran, wo es eben heisst, merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem komme ich rein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Als ich mich angefangen habe vorbereiten oder einmal probiert habe, konnte ich eigentlich nur vor Jesus kommen und sagen, hey du, ich bin geistlich gewesen, eigentlich arm, was das Thema hier angeht. Ich weiss null. Ich habe mich wirklich nie gross mit dem Essen in der Bibel befasst. Und habe gemerkt, wenn ich das aber zu ihm sagen kann, hey, ich bin arm, ich weiss null, dann entlastet mich das. Und ja, vielleicht sind wir von dieser Art her, wenn ich jetzt an diesen Text her bin oder hergeführt worden bin, schon mit dem Thema hier von Offenbarung 3 von diesen Versen 14 bis 22, die wir hier haben, oder 21. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie stolz auf die Leute herunterschauen, die dann in Laodicea gelebt haben. Aber ich sehe mich irgendwie schon ein bisschen am anderen Ende von dieser Skala, die dort geherrscht hat. Weil die Leute in Laodicea, die haben noch gerade ein bisschen eine Meinung von sich. Die haben nämlich eben gesagt, Jesus zitiert sie dann, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Das ist Neudeutsch gesagt, a very bold statement, also eine rechte mutige Feststellung, Aussage. Und das haben sie aus verschiedenen Gründen auch können sagen so. Sie haben nämlich ihre Stadt nach einem Erdbeben 60 nach Christus selber wieder aufgebaut. Sie haben aus dem Römischen Reich keine Ressourcen bestellt. Und das wäre so, wie wenn sich Haiti nach einem Hurricane an den eigenen Haaren wieder würde aus dem Schlamm ziehen. So von dem her, was dort katastrophal am Mann abläuft. Und dann hat es eine bedeutende medizinische Fakultät an dem Ort. Und dazu, da wäre für Mangers interessant, eine schwarze, besondere Wolle und eine Augensalbe, die in die damals bekannte Welt raus überall exportiert worden ist. Und von dem her hat Laodicea wirklich einen Status gehabt von einer wirklich bedeutenden Handelsstadt. Von all diesen Errungenschaften her haben die Leute dort bis in die christliche Gemeinde ihnen gesagt, hey, ich bin reich. Fehlanzeige, sagt Jesus. Das bist nicht, sagt er. Schau doch mal richtig her. Wenn er jetzt mit dieser Gemeinde, von dem her, wo er dazu sagt, nicht gerade zimperlich umgeht, dann meint er nicht die Laodicea als eine anonyme Masse. Ja, wer bitte ist denn gemeint? Natürlich die Menschen dort. Und die sind schon echt schräg unterwegs. Eine Gemeinde, also in unserem Fall eine Versammlung von Menschen, die als Christen zusammenkommt, ist nie eine anonyme Masse. Wenn wir als Gemeinde anderen Menschen und Jesus gegenüber wirken, hat das damit zu tun, wie jedes Einzelne von uns unterwegs ist. Die Gemeinde ist die Gesamtheit von dem, wie wir unterwegs sind. Und meine Art, wie ich lebe, prägt eine Gemeinde und ihre Atmosphäre. Zwischenfrage also, wie empfinde ich die Atmosphäre da? Bei uns im Chor. Und wie empfinden sie möglicherweise andere, die zum ersten Mal da sind? gerade atmosphärisch kommen die Laodizäer ziemlich schlecht weg. In diesen Sendschreiben, in diesen 7, die hier aufgeführt werden, kommen die am schlechtesten weg. Und da sagt dann eben dann Jesus: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Die Gemeinde ist lauwarm. Interessanterweise kommt dazu, dass die Stadt Laodicea geografisch sehr verwundbar war. Es hat nur eine einzige Quelle gegeben, die sie gespissen hat. Also es ist etwa ähnlich wie Los Angeles. Die haben, ich weiss nicht, über wie viel 100 Kilometer eine Wasserpipeline aus der Höhe oben in die Stadt führen. Dort die Wüste. Es hat nur eine einzige Wasserquelle gehabt und eine einzige Wasserquelle nach 10 Kilometern Entfernung, wenn ein Krieg kommt, ist sehr gefährlich. Und das Wasser war lauwarm. Also eine prekäre Wasserversorgung bei einer Belagerung in einem Krieg, da ist Klima und Schluss. Und so hat sich die Leitung von dieser Stadt schon früh daran gewohnt, wenn irgendein Heer angetrabt ist und die Stadt belagert hat, einen Kompromiss mit diesen Leuten einzugehen, mit diesen Belagerern. Also so nach der Melodie, ich komme dir bis hierher entgegen, ich erfülle die und die Forderungen bis hierher, aber du lässt mich dafür in Ruhe, dann kämpfen wir nicht. Und da stellt sich die Frage, ja, prägt sich das Milieu, prägt uns das Milieu, wo wir drin leben? Oder sogar vielleicht auch prägt uns da, wo wir zu uns nehmen? Im Fall von der Laodizäer lauwarmes Wasser. Also die sind lauwarm gespissen worden und lauwarm gewesen. Irgendwie sind wir jetzt schon fast wieder bei dem Bild vom letzten Sonntag mit dem Parfum, das uns Kathi gezeigt hat. Vielleicht muss es ja so sein, ich weiss es nicht. Es ist mir nur noch in Sinn kommen. Wenn meine Art, wenn ich lebe, eine Gemeinde und ihre Atmosphäre prägt, muss ich mich fragen, zu wie viel Kompromissen bin ich persönlich bereit? Was für Kompromisse mache ich mit dieser Welt, mit dem System, mit diesen Wertvorstellungen da? Man kann auch sagen, mit dem Zeitgeist. Wem will ich mir gefallen? Wem passe ich mich an? Von welchen Werten her passe ich mich an? Es scheint seit jeher eine Mentalität zu geben unter der Gemeinde, unter den Christen, die sich fragt, wie viel kann ich mich an den Maßstab von dieser Welt anpassen, ohne den Himmel zu verpassen? Die Zwischenfrage darum, wo bin ich persönlich in der Gefahr, mich an Wertvorstellungen von der Welt anzupassen und Kompromisse einzugehen, zum Menschen zu gefallen? Da ist mir der Paulus zu Sinn gekommen, Gott sei es Gedanken vom Hundespaziergang am Mittag gestern. Der Paulus sagt einen ganz wichtigen Satz, nicht der Laodizäer, aber der Philipper, und dann sagt er, Philipper 4, 8 und 9. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Jetzt ist der Paulus nicht weit weg von der Laodicea. Die sind nämlich indirekt mit dem in Berührung gekommen. Als er aus der ersten römischen Gefangenschaft um das Jahr 60, das ist dort, wo Apostelgeschichte hört, aus Rom im Gefängnis schreibt, schreibt er aber einen Brief an die Gemeinde von Kolossea. Und dort schreibt er im 4. Kapitel, wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Wenn die damalige Gemeinde den Brief von Paulus, also ums Jahr 60 irgendwann bekommen hat, dann hat der eine sehr wichtige Botschaft enthalten, der Kolosserbrief. Und vielleicht haben sie es einfach in den darauffolgenden 20 bis 30 Jahren, bis das sein Schreiben da rausgegangen ist in Christenheit, je nachdem, wie man es datiert, dann haben sie den Ratschlag vielleicht halt einfach wieder vergessen. Dort sagt nämlich der Paulus im Kolosser 1,9, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Und das ist das fehlende Element, gerade in dieser Zeit, in der laodizeischen Gemeinde. Aber, so wie das die Laodizeer in dem Moment auch davon entfernt, davon weg sind, eine Gemeinde zu sein, wo Jesus sichtbar wird drinnen und erlebbar. Jesus liebt die Menschen genauso wie immer. Gerade darum ist ihm ihr geistlicher Zustand nicht egal. Gerade darum redet der Klartext mit ihnen. Er schmiert ihnen keinen Honk ums Maul. Er predigt ihnen kein Wohlfühl-Evangelium. Es lohnt sich also, den ganzen Text, Offenbarung 3, 14 bis 21, mal in Ruhe durchzulesen und zu wirken zu lassen. Für das fehlt es leider heute Zeit. Jesus erklärt ihnen aber auch, warum er gerade so hart mit ihnen ins Gericht geht. Er sagt ihnen im 19. Vers im Kapitel 3 da, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Also von Gott, wenn wir von Gott merken, hey Mann, jetzt geht er, jetzt kommt er mit mir ins Kämmerli hindern und sagt mir, schaut mir mal wieder gerade in die Augen und sagt, was läuft und was nicht läuft. Das ist kein Unglück. Das Unglück ist dann, wenn sich Gott von dir entfernt, weil er dich einfach nicht mehr aufsteht. Also den Israeliten ist das passiert. Hesekiel 38, Gottes Herrlichkeit verlässt den Tempel. Richtung Osten und weg war er. Und das ist wirklich, das ist die Katastrophe. Nicht dann, wenn Gott uns hertritt und mit uns mal Tacheles redet. Auch wir haben unseren Jungs früher, unseren drei, etwas mal müssen sagen, was geht und was nicht geht. Und zwar eben auch, weil uns etwas an ihnen gelegen ist, auch heute noch. Also, es ist heute auch noch etwas gelegen an ihnen. Heute sind sie erwachsene Männer. Aber wir haben ihnen da gesagt, weil wir sie einfach wirklich mehr geliebt haben, als all die anderen, die im Chor ein- und ausgegangen sind, weil das die waren, sind und uns, ich sage es jetzt mal so, auf Lebenszeit anvertraut sind. Und alle da von uns, die Kinder hatten oder Kinder haben oder Umgang haben mit Kindern in allen Altersstufen, wissen, was da mal abgeht. Und wenn du drei Jungs hast von Sauris, dann geht echt was ab. Jesus lässt aber die Menschen damals und auch heute nicht einfach wie die geklepften Affen stehen, wie die Berner sagen. Nachdem er ihnen notabene respektvoll aufgezeigt hat, wie schräg, als sie gerade unterwegs sind. Nein, er handelt. Er selbst, Er selber macht sich auf zu uns und zu ihnen und sagt, der Vers, ich sage, bringe ihn hier nochmal. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Der, der meine Stimme hört und mir auftut, zu dem komme ich. Und wir werden miteinander essen und ich mit ihm und er mit mir. Jesus möchte auch heute zu allen von uns kommen und mit uns essen. Ob wir ihn schon kennen oder nicht, wenn er klopft, spielt nicht einmal eine Rolle. Er möchte mit uns essen im Sinn von einer tiefen, bedeutungsvollen Beziehung. Er geht aber nie mit der Tür ins Haus. Er wirbt um unser Herz. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich mit uns in die tiefste Vertrauens- und Liebesbeziehung hineinzukommen, die es für uns Menschen überhaupt je geben kann. Weil wer uns dazu geschaffen hat, von Anfang an. Weil er uns für die tiefste Vertrauensbeziehung, die wir dürfen haben, bestimmt hat. Von Anfang, vor aller Schöpfung. Das steht im Kolosser ganz am Anfang. Aber er wartet respektvoll darauf, dass wir ihm auftun. Wenn Jesus das sagt, dass er mit uns möchte essen, dann habe ich einen guten Bezug zu dem, was Hans-Jörg erzählt hat mit dem Znachtessen. Dann meint Jesus nämlich das Abendmahl oder eben das Abendessen, das Nacht. Auf Griechisch heisst das Deipnon. Der Benni ist nicht da, um mich zu korrigieren, aber ich sage es jetzt mal so platt raus. Deipnon. Und das ist die Hauptmahlzeit vom Tag und ist eine gemütliche und entspannte Sache gewesen. Nicht irgend so ein hastiges Zvieri oder schnell ein Quicksup um 12. Es geht in dieser Mahlzeit um Gemeinschaft. Es gibt einen Hinweis auf die tiefe Beziehung, die stattfindet. Bei dieser Mahlzeit ist man lang zusammengesessen, hat am Tisch miteinander geredet und austauscht, weil man eben jetzt Zeit hat, die Bauern, die haben noch kein elektrisches Licht gehabt, die Beduinen. Die haben vielleicht ein Öllämpchen gehabt, aber irgendwann ist auch das 7-Öl fertig gewesen. Und die haben Austausch miteinander. Haben Beziehung geschaffen zueinander. Und genau dieser Ort ist es, wo Jesus uns bei ihm dabei haben will. Es ist der Ort, wo wir Gemeinschaft dürfen haben mit ihm. Alles, was er in der Gemeinde von Laodicea so an den Kopf gerührt hat vorher, bis zu dem Punkt, muss genau im Licht von dieser liebevollen Einladung und von diesem liebevollen Wunsch gesehen werden, mit ihnen in die Gemeinschaft zu kommen. Er verzehrt sich nach ihnen vor Liebe zu ihnen. Darum die Frage an mich selber gerade, wo ist Jesus in meinem Leben? Lass ihn manchmal schon draussen. Ja, weil uns vielleicht alles weiss. Ich bin doch auf 30 Jahre Offizier bald. Tue ich einfach vielleicht eben einmal schnell auf, wenn ich gerade im Moment nicht weiter weiss. Oder freue ich mich, sehne ich mich immer wieder neu nach Zeit seiner Gemeinschaft oder eben nach der Tischgemeinschaft mit ihm. Apropos Tischgemeinschaft, diese Woche haben wir Meeting Point gehabt mit dem, im Rahmen von unserem Vertrauenspädagogik-Projekt und wir haben die jetzt für das nächste Jahr eingereicht und wir hoffen es. Darf ich finanziert werden das nächste Jahr wieder? Also für ein Jahr jetzt, dann hoffentlich etwa irgendwann am Sommer oder so. Und in dieser Zeit, da, gerade wie sie ist, treffen wir uns wegen Covid einfach gerade so zum Mittagessen und all das nur noch in dem zertifizierten Ding. Aber vielleicht ist ja bald alles wieder anders, hoffentlich. Aber wir treffen uns mit Eltern und Kindern zum Mittagessen. Und es war nicht so Abendessen, wie wir jetzt davon geredet haben, aber wir haben uns diese Woche auch wieder Zeit genommen, zum Austauschen mit den Vätern und Müttern, die da sind, und auch mit den Kindern. Und da habe ich dürfen mit einer Mutter ins Gespräch kommen. Und ja, es ist ja fast klar, dass du irgendwann aufs Kindererziehen kommst im Reden innen. Und Die Kinder haben hin und her zirkuliert und das eine Wort oder das andere Wort von der Mutter hat sie müssen sagen in den Kind. Und dann sind wir so am Reden und dann habe ich gesagt zu einer, weisst, vor ein paar Jahren haben wir mit unseren Söhnen mal so eine Übung, so eine Manöverbesprechung gemacht. So in einem lockeren Rahmen, auch um einen Tisch rum. Und haben gefragt, du, hey, wie haben wir das eigentlich so gemacht da? Der ganze Job als Eltern bis daher. Wie hat das für euch so gewirkt? Und wir haben sicher ein bisschen Herzklopfen gehabt, wenn so deine Kinder so ungeschützt fragst. Ja, also erwachsene Söhne in dem Moment eigentlich eher. Du, wie habt ihr das so erlebt? Sagt mal. Und sie haben es relativ gut bewertet. Sie sind wahrscheinlich einfach auch gnädig gewesen. Aber ja, wir haben eine recht positive Rückmeldung gehabt. Und ich habe das dieser Frau erzählt. Und sie hat dann gesagt, meine Eltern haben alles super gemacht, solange wir Kind waren. Aber so ab der Zeit, als wir 18 waren, haben sie von ihrer Art her, wie sie es dann angepackt haben, einfach alles zerstört. Die ganze Basis, die sie aufgebaut haben, an Beziehung, ist in dieser Zeit zerstört worden durch ihre Art. Und dann hat sie nachdenklich und fast traurig noch beigefügt, dass sie seither nicht mehr viel miteinander reden. Und ich weiss nicht, die Frau ist vielleicht 35 so, oder nicht einmal. Nachher ist das Gespräch durch irgendetwas unterbrochen worden, aber es war für mich ein sehr wertvoller Moment. Es war für mich wirklich ein Moment, wo, ja, die Frau hat mich noch nie gesehen vorher. Wir haben wirklich, sie kennt das Kätti ein bisschen, aber mich kennt sie nicht. Und wir haben irgendwie eine wunderbare Ebene gefunden und mir denkt, es ist noch recht persönlich, wenn sie das also an einem ersten Gespräch mit jemandem am Tisch so sagt. Aber ich sehe da das Wertvolle, das Potenzial, wie man sagt, vom am Tisch miteinander zusammenkommen. Und ich hoffe, dass das Gespräch irgendetwas darf auslösen. Es ist noch nicht auf dem Weg, aber ich hoffe, es darf sie ein Stück näher zu Jesus bringen, als überlegen. Ich glaube, und das haben wir auch gemerkt in der Retrette vor 2 Wochen, dass solche Momente mit Menschen wie uns im Chor wirklich Räume schaffen. Räume für ein gemeinschaftliches und in einer gewissen Weise auch seelsorgerliches Unterwegssein mit Menschen. Wir wollen als Chor, ob hier vor Ort oder bei uns in den Häusern, wirklich regelmässig Räume schaffen für Begegnungen und Gemeinschaft. Zuerst bei uns selber, mit dem Herz zusammen. Und aus dem heraus auch mit allen Menschen, die er uns miteinander zusammenführt. Wir wollen Räume schaffen für Gelegenheiten, für Gespräche. Und damit auch Räume öffnen für Jesus. Dass er zu uns sitzen kann. Und heilend und wiederherstellend an uns schaffen und wirken. An all diesen Menschen, die uns unter der Woche begegnen. Sei es in dem Meeting Point, sei es in der Cafeteria, mitten in unserem beruflichen Alltag, in den Kleingruppen und natürlich auch hier an den Gottesdiensten am Sonntag. Jesus ist an unserer Tür und klopft. Und wir wollen ihm ganz neu auftun, weil wir nur in der Gemeinschaft mit ihm heilig und wirklich erfüllendes Leben können finden. Amen.